Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Wettbewerbsanalyse sprechen. Wenn Kunden bei uns im Coaching starten, sich für eine engere Zusammenarbeit interessieren und dann auch von uns irgendwelche Unterstützung einfordern, um ihr Business schneller voranzubringen, dann ist ein elementarer Bestandteil der Analyse die Wettbewerbsanalyse. Aber vorgelagert schauen wir uns immer erstmal das Unternehmen an, was bei uns Kunde geworden ist. Wir prüfen die Produkte und Dienstleistungen, wir prüfen die Manpower, wir prüfen die Expertise, wir prüfen die Sichtbarkeit auf Social Media, wir prüfen die reputationsbildenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Bewertungen, Presseberichte und viele andere Dinge dieser Art. Wir prüfen aber natürlich auch die Preisliste, die Abrechnungstakte, die Zuschlagskalkulation und all die anderen Dinge, die man berücksichtigen muss, um so ein Unternehmen zunächst einmal einschätzen zu können. Und dann ergibt sich natürlich sehr schnell auch immer mal wieder ein Gespräch darüber, wie es zu diesen Preisen kommt. Und im Zuge dessen erklärt mir dann der Unternehmer oder die Unternehmerin auch immer so die historische Herleitung. Ja, wir sind mal irgendwann mit dem und dem Satz gestartet und haben wir das gemacht und dann haben wir das noch mit aufgenommen und dann haben wir einen Teil unserer Leistungen als Pakete verkauft und einen Teil weiter so auf Zuruf. Und eine Sache, die ich immer sehr schnell in diesen Preislistanalysen finde, ist, es fehlt zum Beispiel eine Expressoption. Du darfst nicht vergessen, es gibt immer Menschen, die wollen nicht warten. Die wollen immer alles hier, jetzt, heute und sofort. Und deshalb musst du immer auch alles als Expressoption anbieten, weil diejenigen, denen es zu lange dauert, die einfach sagen, ja, wieso muss ich so lange warten, könnten dann erkennen, okay, ich kann ja die ganze Sache beschleunigen. Es kostet halt extra Geld. Dadurch reduziert sich häufig der Wunsch und die Leute drängeln nicht mehr so, was dich einfach dann weniger stresst. Und es gibt andere, die sagen, ja, wunderbar. Dann bezahle ich das und dann möchte ich gerne, dass es schneller geht. Und wie sehr das gefragt ist, siehst du ja teilweise auch, wenn du zum Beispiel mit Flugzeug oder so öfter unterwegs bist oder auch mal in so Freizeitpark gehst. Es gibt Menschen, die stehen gerne Schlange und es gibt Menschen, die wollen halt immer alles schneller. Und deshalb kann man sich einfach für kleines Geld häufig einfach diese Express-Option dazu kaufen. Manchmal ist es auch großes Geld. Aber man muss es aus meiner Sicht immer in Relation zu der Zeitersparnis sehen und dadurch lässt es sich in vielen Fällen dann doch rechtfertigen. Aber grundsätzlich ist, du brauchst eine Expressoption. Bei der Expressoption würde ich verschiedene Faktoren einfließen lassen, um den genauen Wert zu ermitteln, den ich hier aufrufe, weil es ja letztlich nur ein Zuschlag ist für irgendwas. Und dann brauchst du natürlich auch eine saubere Argumentation, wie du diese Expresszuschläge präsentierst, weil wenn die Argumentation schlecht ist, wird der Kunde sich abgezockt fühlen. Wenn die Argumentation gut ist, wird der Kunde sehr dankbar sein, dass er eben für extra Geld die Möglichkeit hat, von dir schneller bedient zu werden. Und von daher ist es wie so oft im Leben einfach eine Frage der Argumentation, die darüber entscheidet, ob du mit deiner Maßnahme Erfolg oder Misserfolg erntest. Aber wenn wir dann über diese Preisliste, die Abrechnungstakte, die Zuschläge und überhaupt über all diese Zusammenhänge sprechen, dann kommt von meiner Seite natürlich häufig auch immer die Frage, okay, was machen denn die anderen? Und dann ist der ein oder andere Unternehmer, die eine oder andere Unternehmerin, wenn ich einen Videocall mache, teilweise überfragt, zuckt so mit den Schultern und sagt, weiß ich auch nicht so ganz genau. Und dann wird mit so Pauschalaussagen gearbeitet wie, ja, die anderen sind teurer oder einige sind billiger und wir sind sowieso schon zu teuer. Aber richtig fundiert kann mir kaum einer darlegen, wie der Markt um sie herum, also der Wettbewerbsmarkt, aufgestellt ist. Und deshalb werden viele Leute dann von mir immer erstmal animiert, so eine Wettbewerbsanalyse zu machen, weil du musst doch wissen, wie die anderen arbeiten, die auch mit deinen potenziellen Kunden von morgen sprechen. Die greifen natürlich hinter deinem Rücken auch vielleicht bei deinen Bestandskunden an, aber wenn du einen guten Job machst, sind die Bestandskunden ja teilweise doch immun, gerade wenn die Zusammenarbeit eine gewisse Komplexität zur Grundlage hat, ist so ein Kunde ja auch nicht einfach von jetzt auf gleich weg. Das bahnt sich ja an und der Kunde wird sich genau überlegen, ist er bereit, diese Wechselhürden überhaupt zu akzeptieren und will er diese ganzen Kosten, Anstrengungen, Nerven da investieren, um diesen Weg zu vollziehen. Und wenn es keine große Eskalation gegeben hat, ist davon nicht auszugehen. Aber in den meisten Fällen ist es eben so, dass der ein oder andere, der jetzt beispielsweise mit einem Kunden einen Ersttermin macht, und dann hört, da ist auch die Firma A und B noch im Hintergrund im Gespräch und der Kunde will sich offen halten, nachher einen von denen zu wählen. Dass, wenn ich dann frage, wie operieren die denn? Was nehmen die denn? Wie kalkulieren die und so? Mich einfach die Leute angucken und sagen, ja, weiß ich auch nicht. Und dann sage ich, aber das musst du doch wissen, sonst du kannst doch keinen Kampf gewinnen, wenn du nicht weißt, wie dein Gegner aufgestellt ist. Du musst doch ein bisschen Analyse betreiben. Du weißt doch im Prinzip aus jedem größeren bewaffneten Konflikt, dass da auch immer eine ganze Menge Geheimdienstaktivität drumherum stattfindet. Also wir sehen ja jetzt beispielsweise schon, dass da auf dem Schlachtfeld, wenn du jetzt mal an Russland und Ukraine denkst, dass da einiges los ist. Aber wir wissen auch, was steht in den Lagern. Wir wissen, wie viel wird produziert. Woher wissen wir das denn? Das hat der Putin auch nicht in irgendeinem Rand oder in der Rundfunkansprache bekannt gegeben, weil das eben jemand mal aufgeklärt hat. Und genau so musst du die Wettbewerbsanalyse auch verstehen. Du musst halt Aufklärungsarbeit betreiben, damit du darauf deine nächsten Moves aufbauen kannst. Du musst doch wissen, mit welchem Gegner hast du es zu tun. Du musst wissen, wie argumentiert der, wie geht der immer wieder vor, um dann auch deine Alleinstellungsmerkmale und deine Abweichungen als Vorteile darstellen zu können. Und der ein oder andere, dem ich dann sage, ja, jetzt mach doch mal so eine Wettbewerbsanalyse, der nickt dann vielleicht, aber weiß immer noch nicht so ganz genau weiter, wie es geht. Und von daher wurde ich jetzt von mehreren Seiten mal gefragt, kannst du mir mal erklären, wie man so eine Wettbewerbsanalyse machen kann? Und ich werde dir jetzt einfach mal hier so ein paar Ideen präsentieren. Ich präsentiere dir eine Geschichte, die ich selber oft genutzt habe, wenn ich einfach mal wissen wollte, was haben andere IT-Unternehmer in meiner Region gemacht? Und dann würde ich dich bitten, die Transferleistung zu erbringen und daraus abzuleiten, wie müsstest du das in deiner Branche machen? Also ein möglicher Ansatz, um so eine Wettbewerbsanalyse zu machen, ist zum Beispiel Ghost Shopping, Mystery Shopping oder einfach, ne, ich sag mal, Aufklärungsarbeit betreiben. Ich habe häufig Folgendes gemacht. Ich habe entweder ohne, dass meine Rufnummer übermittelt wurde oder mit einer SIM-Karte, die du dir überall im Internet mal kurz buchen kannst, die du als zweite SIM-Karte in dein Handy einladen kannst, die ja dann nicht zurückzuverfolgen ist, einfach irgendjemanden angerufen, von dem ich wissen wollte, wie er arbeitet. Und habe dann sowas gesagt wie, ey, guten Tag, mein Name ist Müller, ich bin tatsächlich Dr. Müller und ich suche einen professionellen IT-Dienstleister in der Region Leverkusen als Beispiel. Und die Sache, warum ich Sie heute anrufe, ist folgende. Ich plane die Übernahme einer größeren Praxis mit mehreren Niederlassungen und ich kann da noch nicht so ganz offen drüber sprechen, weil das ist noch nicht spruchreif und die Verträge sind noch nicht ganz unterschrieben. Die liegen jetzt zwar schon beim Notar, aber da muss ich natürlich noch vor der offiziellen Bekanntmachung auf die Unterschrift warten. Aber ich möchte mich heute schon vorbereiten, weil wenn ich dann in wenigen Monaten den Geschäftsbetrieb in Leverkusen übernehme, dann möchte ich natürlich nicht erst anfangen, meine strategischen Partner auszusuchen und mich aufzustellen, sondern ich würde das gerne vorbereiten und deshalb ich bin das Internet auf Sie aufmerksam geworden, habe festgestellt, dass Sie also in dem Bereich IT tätig sind, habe aber nicht so ganz genau verstanden, was Sie besonders gut machen, wo Sie besonders gut aufgestellt sind. Vielleicht können Sie mir da einen kleinen Überblick geben. Und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Leute dir alles Mögliche erzählen. Ja, also wir sind besonders gut in dem Themenbereich A und wir können auch B und wir haben auch einen Partnerstatus bei C und übrigens bei D, da haben wir auch ein paar Erfahrungswerte, immer wieder Berührungspunkte mit. Aber wenn wir das Thema haben, dann haben wir da auch Partner, auf die wir zurückgreifen können. Und so fangen die Leute dann erstmal an zu planen. Da musst du natürlich diese Rolle aufrechterhalten und immer weiter suggerieren, oh super, das geht genau in die richtige Richtung und machen sie beispielsweise auch Kopierer und machen sie auch Telefonanlagen und du verwickelst die Leute einfach in irgendwelche Gespräche, dass man sich so wirklich auf beiden Seiten vorstellen kann, wie so eine, dass so eine Zusammenarbeit stattfinden könnte. Und da musst du natürlich irgendwann auch mal so ganz beiläufig fragen, okay, und wie viele Leute sind sie da so? Und der ein oder andere würde dir keine Antwort geben, aber ganz viele würden dir dann auch sagen, ja, wir sind hier 17 Leute und dann fragst du, ja, wie viel können wir denn notfalls auch technisch helfen? Ja, das sind 11 und ja, wenn ich Probleme am Server habe, ja, das machen 3 und dann hast du schon mal einen ganz guten Überblick darüber, wie die intern aufgestellt sind. Gleichzeitig kannst du dann natürlich auch mal fragen, ja, aber hören Sie mal, wenn ich jetzt da mal so ein Problem habe, ne, und da mal wieder gar nichts geht, ich komme morgens in die Praxis, Stillstand, ich kann überhaupt keine Kalender öffnen, kann keinen Patienten zurückrufen, nichts funktioniert. Wie lange brauchen Sie denn da, um im Normalfall zu helfen? Okay, und wenn da mal was kaputt geht, wie lange brauchen Sie, um da was Neues zu liefern? Und dass ich mal so eine Hausnummer habe, was kostet so ein einzelner Computer überhaupt bei Ihnen? Dass du so ein paar Standardprodukte abfragst, so wie wenn ich eine Eisdiele analysieren würde, was kostet bei Ihnen eine Tasse Kaffee, was kostet eine Kugel Eis, was kostet ein bisschen Sahne? Wenn ich eine Pizzeria analysieren würde, was nehmt ihr für eine Margarita, was habt ihr für Lieferzeiten, wie sind eure Öffnungszeiten? Und all diese Standardprodukte, aus denen du dann ableiten kannst, okay, warte, der Standard ist eigentlich überall der gleiche. Das heißt, du kannst dann aus dem VK, weil du den EK häufig kennst, ungefähr ermitteln, was ist das für eine Aufschlagskalkulation, die die da machen? Wie setzen sich deren Preise zusammen? Dann fragst du natürlich noch, okay, wenn ich sie dann da anrufe und mal so ein paar Stunden brauche, was kostet das so pro Stunde? Okay, und rechnen sie da auch wie alle anderen so in einem Viertelstundentakt ab? Nein, wir rechnen im Minutentakt ab. Nein, wir rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Und dann hast du ja nach und nach die ganzen Informationen zusammen. Ja, und wenn sie dann mit dem Auto kommen, was haben sie an Fahrtkosten, dass ich das ungefähr weiß? Nehmen wir mal fiktiv an, ich wäre dann in der Reuterstraße. Ja, dann sind das so 17 Euro oder 77 Euro. Was weiß denn ich? Letztlich musst du dir einfach ein Szenario überlegen, wo sich jemand einfach einen super leicht akquirierten Auftrag erhofft. Weil je spannender du dich in diesem Szenario präsentierst und diesen Business Case in der Zukunft vorstellst, desto offener ist dein Gesprächspartner, weil der will ja auf keinen Fall diesen Deal verlieren. Der findet das ja mega, dass er ohne große Akquise vielleicht direkt einen 30, 40 Mann Kunden, also ein Unternehmen als Kunde gewinnen kann, dass da eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit aufgebaut werden soll, dass dann ein spannendes Projekt wartet. Und dann erzählen die Leute dir lauter so Sachen. Dann fragst du dir natürlich alles, was du wissen willst. Auch zum Beispiel, ja, und gibt es da irgendwelche Wettbewerber in Ihrer Region? Ja, und dann merkst du schon, ja, nee, da kannst du sagen, wir haben hier noch zwei, mit denen sind wir echt super cool. Wir treffen uns auch jede Woche Freitag im Biergarten und arbeiten da auch an verschiedenen Stellen sehr erfolgreich zusammen. Oder ja, es gibt ja auch andere, aber hören Sie mal, die können sie alle in der Pfeife rauchen. Dann weißt du halt auch, wie die über die Kollegen sprechen. Und wenn du das ja wirklich lokal betreibst, hilft dir das ja dann auch rauszufinden, wie die über dich sprechen würden. Und ob das eben wichtig ist, die vielleicht auch mal wieder auf Kurs zu bringen. Weil ich glaube, man muss ja nicht automatisch sich bekriegen. Man muss ja auch nicht schlecht übereinander reden. Man kann ja durchaus sagen, ja, es gibt andere Unternehmen, die sind im gleichen Markt tätig. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ich kann tatsächlich auch sagen, ich kenne die Inhaber persönlich. Ich kann ihnen sagen, ich habe mit denen noch nie menschlich irgendwelche Probleme gehabt. Ich würde die jetzt nicht beauftragen, aber es liegt einfach daran, dass ich selber schon richtig gut bin in dem, was ich da tue. Aber ich kenne jetzt auch keine Kunden, die wir von denen übernommen haben, die in irgendeiner Form jetzt vor einer katastrophalen Lösung gestanden hätten. Aber mit diesen kleinen unterschwelligen Formulierungen wie ich kenne keinen Kunden, die wir von denen übernommen haben, wertest du dich selber ja auch auf. Weil, ne, in dem Moment würdest du ja, also wenn du mal solche Gespräche führst, das ist jetzt hier eine Kombination von zwei Sachen, Wettbewerbsanalyse und wie muss ich mich am Telefon präsentieren, dass ich als Anbieter interessant bin. Das heißt, mit diesen kleinen Nuancen in der Formulierung kannst du natürlich auch sehr stark Einfluss darüber aufnehmen, was im Kopf deines Gesprächspartners für Bilder hochpoppen und ob der dich danach positiver bewertet oder negativer bewertet. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, Kommunikation so extrem zu trainieren und das nicht nur in der vertrieblichen Ebene oder auf Geschäftsführerlevel, sondern tatsächlich vom Auszubildenden über Buchhalter bis zum Geschäftsführer hoch, weil jeder, der Kundenkontakt hat, hat ja Einfluss darauf, ob ein Kunde bleibt oder geht. Auch in der Reklamationsproblematik, die über den Rechnungsprozess startet, wird ja entschieden, bin ich hier richtig oder bin ich da einfach falsch, wird es höchste Zeit zu wechseln. Deshalb Kommunikationstraining, gerade wenn man so die Nuancen optimieren möchte, ist für alle Leute wichtig. Aber du musst halt auch in dem Kommunikationstraining mal Wert darauf legen, den Leuten einfach mal klar zu erklären, was wird gesagt, was wird nicht gesagt. Ich würde zum Beispiel mir ganz genau überlegen, ob deine Mitarbeiter Auskunft darüber geben dürfen, wie viele Mitarbeiter du hast, wie viele Kunden ihr betreut, welches Leistungsportfolio ihr genau anbietet und so weiter. Weil die Frage ist ja, ist das wirklich die Aufgabe des Mitarbeiters? Wäre es nicht besser zu sagen, hören Sie mal, ich merke, Sie interessieren sich für die Zusammenarbeit. Ich würde Sie in dem Zusammenhang dann gerne an Herrn Müller oder Frau Meier verweisen. Die machen gerne einen Beratungstermin mit Ihnen und können dann im Detail klären, was aus unserem Angebot, welche Mitarbeiter, welches Leistungsmerkmal für Sie relevant sein könnten. Das ist gar nicht meine Aufgabe, von daher würde ich Sie da gerne verbinden. Oder wie können wir Sie zurückrufen? Das heißt, auch diese Sachen, was darf ich am Telefon sagen, was darf ich nicht sagen, sollte man den Leuten ja in irgendeiner Form beibringen, weil dieses Social Engineering, wie es in Hackerkreisen dann auch gerne genannt wird, ist ja tatsächlich ein nicht unbekanntes Phänomen. Also da gibt es ja unheimliche Szenarien, wo Leute sich einfach durch solche Telefonate irgendwelche Insights besorgen, die dann nachher echt nachteilig für das Unternehmen sind, was da sozusagen, ja, ich sag mal, angegriffen wurde. Angreifen heißt ja nicht immer zerstören, heißt ja manchmal auch nur aushorchen und dann die gewonnenen Erkenntnisse gegen diese Firma verwenden. Von daher, wenn du eine Wettbewerbsanalyse machst und dann vielleicht auch dadurch mal wachgerüttelt wirst, was dir Menschen alles am Telefon erzählen, solltest du dir auch mal überlegen, was habe ich eigentlich dafür getan, dass wenn solche Anrufe bei uns stattfinden oder Dinge durchgeführt werden, dass du dich da nicht unnötig nackig machst. Weil tatsächlich ist es ja so, es gibt ja eine ganze Menge Menschen, die dich beobachten. Meistens beobachten dich die Hater mehr als die Fans. Die Kunden beobachten dich aus einem anderen Blickwinkel. Aber da musst du ja schon ganz genau darauf achten, was du preisgibst, was du nicht preisgibst, wie du vielleicht auch bestimmte Sachen darstellen musst, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst. Und das ist aber eine Sache, die solltest du nicht dem Zufall überlassen. Da solltest du alle deine Mitarbeiter mal mit an Bord holen und denen das einfach auch mal näher bringen. Und denen dann auch mal konkret sagen, dass bestimmte Dinge, die Geschäftsgeheimnisse sind, einfach nicht geteilt werden dürfen. Das ist vor allen Dingen auch krass, wenn du mal Mitarbeiter neu einstellst, wenn du die dann einfach mal auf ein Essen einlädst und einfach mal fragst, hör mal, wie lief das denn früher eigentlich ab? Und dann erzählen die dir alles. Dann denkst du, hör mal, was ist denn das hier für eine Geschichte? Du müsstest doch eigentlich sagen, es tut mir leid, aber das sind Dinge aus meinem alten Arbeitsverhältnis, dann würde ich jetzt ungern Auskunft drüber geben. Weil tatsächlich würde sich ein Mitarbeiter, der mir gegenüber so auftritt, ja extrem aufwerten, weil der würde mir ja suggerieren, dass ein Arbeitsverhältnis aus der Vergangenheit auch in der Zukunft vertraulich behandelt wird. Tatsächlich ist so, im ersten Moment freust du dich natürlich riesig über diese ganzen Erkenntnisgewinne, die du durch dieses Gespräch mit deinem Mitarbeiter, mit der neuen Mitarbeiterin erlangst. Aber gleichzeitig müsste dich das auch hellhörig werden lassen, wenn dann nämlich euer Zusammenarbeit mal beendet und diese Person irgendwo neu arbeitet, ist ja davon auszugehen, dass die da auch wieder alles rumerzählen wird. Du musst in so einem Zusammenhang auch mal schauen, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise jetzt bei dir anfängt und vielleicht auch innerhalb der Branche gewechselt ist und du fragst ihn so, hast du irgendwelche Unterlagen von vorher? Hast du da irgendwie einen Überblick? Kannst du mir mal erklären, wie früher eure Angebote waren? Wenn der dann da einen ganzen Stapel Unterlagen aus dem Ärmel schüttelt, dann kannst du davon ausgehen, das wird er bei dir auch machen. Weil vielleicht meint er das noch nicht mal böse. Vielleicht denkt er das gar nicht bis zum Ende durch. Vielleicht hat er gar keine bösen Absichten. Aber trotzdem ist es ja eigentlich so, das hat ja damit nichts zu tun, was jetzt aktuell für dich für Leistungen erbracht werden. Und ich würde immer fragen, um zu schauen, wie ist es um diese Verschwiegenheit der Mitarbeiter bestellt. Und das ist ja auch dann der Punkt, wo jeder von uns feststellen wird, das Thema Datenschutz ist in vielen Fällen auch ein sehr theoretisches Thema. Die Leute unterschreiben auch, dass sie das alles für sich behalten werden. Aber tatsächlich erinnern die sich dann vielleicht im Fall der Fälle auch nicht mehr daran und geben all solche Dinge plötzlich preis. Und von daher würde ich da sehr, sehr vorsichtig sein und das Thema Wettbewerbsanalyse als Ausgangspunkt nehmen, einfach mal zu prüfen, wie steht es eigentlich um die Sicherung der Geheimnisse rund um dein Unternehmen? Und das ist aus verschiedenen Fällen wichtig, weil tatsächlich habe ich auch schon eine Firma begleitet, jetzt nicht aktiv, sondern ich war damals der IT-Berater da und habe das nur so mitbekommen, aber Begleiter, ich war halt regelmäßig bei diesem Kunden vor Ort und habe deshalb, weil der mir das immer so ganz stolz erzählt hat, das so aus erster Hand mitgekriegt, der hat zum Beispiel einen Mitarbeiter beim Wettbewerber eingeschleust. Der hat also jemanden, dem er nahestand, gebeten, sich beim Wettbewerber zu bewerben, da einfach mal anzufangen zu arbeiten, um einfach mal Zugang zu dem Unternehmen zu bekommen und dann sozusagen wie ne, beim Geheimdienst so ein Spion einfach mal Informationen nach außen zu besorgen. Und auch davor muss man sich natürlich extrem schützen. Also du kannst ja heute vor allen Dingen auch relativ leicht in so Firmen reinkommen. Ne? Du brauchst ja im Prinzip einfach nur ein Praktikum zu machen, fängst vielleicht mal an mit einem Tag der offenen Tür, dich da einfach mal vorzustellen, dann machst du mal ein Praktikum. Und da kriegst du ja so viele Einblicke, weil der ein oder andere hat das ja gar nicht auf dem Radar, dass da jetzt vielleicht jemand nicht nur da ist, um was zu lernen, sondern vielleicht auch mal, um was auszukundschaften. Weil tatsächlich gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo ja die ganzen Sachen digitalisiert sind, brauchst du ja nur einmal eine Kundenliste abzufotografieren, den Rest findest du ja dann im Internet. Und wenn du dann weißt, wo die Stärken und Schwächen einer solchen Firma sind, weißt du natürlich auch schnell, wie du das dann gegen diese Firma verwenden kannst. Und gerade wenn dann vielleicht auch auf Geschäftsführerebene gerade eine Trennung ansteht, weil die zwei, die das bisher in Partnerschaft gemacht haben, sich nicht mehr verstehen oder weil es vielleicht auch aufgrund von irgendwelchen Rahmenbedingungen zu Kurzarbeit gekommen ist. Das sind ja alles so Signale, die man durchaus mal irgendwo fallen lassen kann, die dann dazu führen, dass der ein oder andere denkt, ja, vielleicht ist das doch nicht mehr der Partner für die Zukunft. Vielleicht sollte ich mich da mal frühzeitig umschauen. Und auch wenn das jetzt vielleicht ja so ein paar zweifelhafte Charakterzüge sind, am Ende ist jeder immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und wird dann immer die Variante wählen, die für ihn am besten ist. Und darauf muss man sich einfach vorbereiten. Es ist zum Beispiel auch so, ich habe Unternehmer in meinem Coaching, die finden keine Mitarbeiter. Die wissen überhaupt einfach nicht, wie können sie an Mitarbeiter ran. Und diese ganzen Recruiting-Agenturen, die da draußen vor allen Dingen Hoffnung verkaufen, die rufen dann erstmal so ein paar tausend Euro auf, dafür, dass sie da erstmal so ein grundsätzliches Assessment machen, dann so ein kleines Setup machen, dann schalten sie im Prinzip Werbeanzeigen, was du auch selber machen könntest, wenn du bei mir im Coaching bist, lernst du, wie das geht. Und dann könntest du da das ganze Geld, was du der Agentur gegeben hättest, einfach in Werbebudget investieren und dann kannst du damit deine eigenen Erfahrungswerte begleitet durch uns aufbauen und dann sparst nach hinten raus Geld, hast die Kompetenz im Haus und kannst, wenn du neue Stellen besetzen willst, einfach eigene Anzeigen schalten. Aber letztlich ist es so, dass Kunden von mir einfach keine Mitarbeiter finden und ich dann auch schon mal so Sachen gesagt habe wie, naja, dann überleg dir doch mal, ob du nicht einfach Mitarbeiter vom Wettbewerb einstellst. Und im ersten Moment sind die Leute dann immer überfordert und denken sich so, ja, wie soll ich da drankommen? Da sage ich, naja, ganz einfach, bestell die doch einfach mal zu dir nach Hause. Und dann kommst du mal mit denen ins Gespräch. Weil ich denke, man muss sich immer Folgendes überlegen, gerade wenn du ein regionales Business hast. Du hast ja auf der einen Seite einfach Unternehmen im gleichen Ort oder in der gleichen geografischen Region, wo du sagst, mit denen bin ich einfach cool, mit denen komme ich mir nicht in die Haare, mit denen würde ich auch nie irgendwelche komischen Dinge machen. Und du hast so ein paar, wo du einfach denkst, hör mal, ich finde den Typ einfach nur doof. Der hat entweder im Hintergrund über mich gelästert oder der hat, als er Kunden mal übernommen hat, schlecht über uns geredet oder der hat, um sich selber zu profilieren, uns irgendwo mal doof dastehen lassen. Und warum willst du dich dann da zurückhalten? Ich meine, auf dem Schulhof würdest du so einen wegboxen. Im Geschäftsleben musst du dir dann einfach überlegen, ob du den nicht einfach kaputt machst. Weil wenn einer unfair spielt, muss er einfach nur härter unfair spielen. Und wenn das nicht ist, dann nicht. An dieser Stelle auch mal Shoutout an eine Firma hier in Leverkusen, der André Nösse von der Nösse Datentechnik, 100-Mann-Unternehmen hier in Leverkusen. Der hatte immer Kenntnis von mir. Wir hatten uns 2013 kennengelernt. Und als ich 2020 meine Firma verkauft habe, haben wir uns danach auch nochmal unterhalten. Und habe ich gesagt, André, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich meine, du hättest ja in all den Jahren auch immer wieder Mitarbeiter von mir abwerben können. Mit deiner Größe, mit deiner Wachstumsstory, mit deinen ganzen Erfolgen wäre das ja für viele Mitarbeiter auch vielleicht einfach spannend gewesen, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber eigentlich haben wir immer cool miteinander gearbeitet. Du hast uns zwischendurch sogar mal Kunden übergeben. Oder ich hatte auch mal jemanden, der hat sich beworben. Und dann habe ich den André angerufen und habe gesagt, der war vorher bei dir. Und so haben wir dann einfach auch an der einen oder anderen Stelle uns da mal ausgetauscht. Aber letztlich war es einfach so, dass ich gesagt habe, wir haben ja uns nie so in die Haare gekriegt. Ich sagte, nee, Philipp, ich finde, du bist ein cooler Typ und ich hatte überhaupt keinen Grund, dich zu ärgern. Wir haben uns ja hier auch auf den Empfängen von der Wirtschaftsförderung immer wieder getroffen. Und von da war das für mich klar, da machen wir gar nichts. Ich hätte nie, wenn sich einer bei mir beworben hätte, den eingestellt, ohne dich vorher anzurufen. Und ich sage, André, und genauso habe ich es auch immer gehandhabt. Das kam jetzt nicht so oft vor, aber in so vielen Jahren in so einem kleineren Markt kannst du ja da schon mal Überschneidungspunkte haben. Und das war einfach ein cooler Punkt. Also er und ich hatten da nie Beef, aber es gab andere, da dachte ich, ja klar, könnte man mal sich überlegen, wie man die hier vom Markt los wird. Aber jetzt stell dir doch mal einfach nur Folgendes vor. Ich will ja hier in dieser Folge dir ein paar Ideen für die Wettbewerbsanalyse präsentieren. Stell dir einfach mal vor, bleiben wir in dem Szenario IT-Dienstleister. Du findest keine Mitarbeiter und du willst jetzt einfach mal irgendwelche Techniker kurzfristig gewinnen. Dann könntest du doch einfach mal bei deinem Kumpel, der ja mit deiner Firma gar nicht assoziiert ist, einfach mal einen Störungsfall melden. So, das heißt, dein Kumpel, der vielleicht irgendeine kleine Firma hat, ruft einfach mal bei dem Wettbewerber, von dem du die Mitarbeiter abwerben willst, an. Sagt, hören Sie mal, ich habe hier mal eine Störung in dem und dem Bereich, können Sie mal jemanden schicken. Ja, und dann schickt der mal jemanden vorbei. Und während der dann da irgendwelche Serviceleistungen erbringt, kann man nochmal fragen. Du machst ja einen guten Eindruck hier. Wie geht's da in der Firma? Bist schon lange da? Gefällt's dir da? Und sehr schnell gibt es ja auch Mitarbeiter, die sagen, ach ja, ich habe halt noch nichts Besseres gefunden, aber eigentlich, boah, der Chef ist ein Choleriker, die Chefin, die spinnt, permanent werden wir hier schikaniert, gerade jetzt mit der Zeiterfassung, die Homeoffice-Regelung nervt mich und so weiter. Und dann kriegt man ja schon mal mit, ob da in der Firma schlechte Stimmung herrscht oder nicht, ob da eventuell auch Tendenzen bestehen, dass jemand wechseln möchte oder nicht. Und dann kann man da ja auch mal so ein bisschen dranbleiben und mit den Leuten im Kontakt bleiben. Und da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, musst du mal deine eigene Kreativität nutzen. Da findest du dann schon mal die Chance, dass er sich ja auch mal einer Zeit für ein Vorstellungsgespräch nimmt und dann kannst du einfach mal mit denen reden. Ich glaube, die Situation ist einfach folgende. Wenn du dich richtig gut um deine Leute kümmerst, wenn du eine coole Story hast, also eine Wachstumsstory, wenn deine Firma was Gutes anbietet, wenn ihr gute Kunden habt, wenn ihr euch einfach kontinuierlich weiterentwickelt, wenn ihr wirklich ein echtes Team seid, wenn ihr eine richtige Kultur habt, wenn da auch alle füreinander einstehen und wenn da jeder auch seinen Teil im großen Ganzen verstanden hat, Dann kriegst du da so schnell keine Leute raus. Gerade wenn die ein gewisses Alter erreicht haben. So einen 20, 23, 25-Jährigen, den kannst du mit 200 Euro mehr monatlich triggern. Aber irgendwann, sage ich immer so als Bauch, als Orientierung, das ist nur so ein Bauchgefühl, aber so als Orientierungsgrundlage, wenn einer so 38 plus ist, hat so seinen Platz im Leben gefunden, hat sich irgendwo geografisch niedergelassen, hat inzwischen eine Wohnung oder ein Haus bezogen, hat sich vielleicht familiär auch irgendwie aufgestellt, ist jetzt hier irgendwo in der Region verwurzelt, dann ist der doch irgendwann auch mal an dem Punkt, wo der sagt, ich möchte einfach meinen soliden Arbeitsplatz haben, an dem ich mich gerne einbringen kann, wo ich gestalten kann, wo ich einfach weiß, da komme ich auch mit Chef, Chefin und Kollegen klar, wo meine Meinung zählt, wo und all diese Sachen. Und wenn du dann solche Leute hast, dann kannst du denen nicht sagen, ich gebe dir 200 Euro brutto mehr, dann sagt er ja und dann, das interessiert ihn überhaupt nicht. Deshalb, wenn du dich gut um die Leute kümmerst, schirmt das die am besten gegen Abwerbeversuche ab. Wenn du die alle als selbstverständlich betrachtest, darfst du nicht da unterschätzen, wie schnell die weg sind. Vor allen Dingen ist die ganz große Gefahr ja auch die, wenn der Erste geht, dann bleibt er ja häufig mit der Bestandscrew in Kontakt. Und wenn er dann mit denen in Kontakt bleibt, dann so, sagt er denen ja, hör mal, das ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Das ist viel besser hier. Und das ist auch nach 3 Wochen noch cool. Das ist noch nach 4 Wochen cool. Und ich kann dir hier auch mal einen Termin besorgen. Und deshalb, wenn einer geht, dann ist er ja für die anderen wie so eine Art Vorposten, der geht raus ins Unbekannte. Die anderen sind ja vielleicht schon ewig bei dir. Die sind zwar unzufrieden, aber die haben bisher nicht den Mut gehabt, sich mal nach was Besserem umzuschauen, weil die ja auch Angst vor dem Unbekannten haben. Die wissen nicht, was in den neuen Unternehmen auf sie wartet. Im ersten Moment sieht es ja immer super aus, als wenn der Chef super ist, Bezahlung ist super, Arbeitsrahmenbedingungen sind super, Kollegen sind super und wenn man da ist, stellt man relativ schnell fest, naja gut, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Aber wenn du dann einen verloren hast, der dann im neuen Umfeld super happy ist, dann wird er den anderen natürlich immer wieder diesen Floh ins Ohr setzen. Hey, hör mal, komm doch mal auch hier rüber. Das macht er aus zwei Gründen. Auf der einen Seite möchte der natürlich bei ihr seinen Kollegen punkten, möchte die beeindrucken, möchte denen zeigen, was er da für eine super Idee hatte und was er für einen tollen Move gemacht hat und wie viel besser dadurch die Welt geworden ist. Gleichzeitig will der sich aber auch absichern, weil gerade zu Beginn hat er ja selber auch noch so eine gewisse Unsicherheit. Und der denkt sich, boah, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der das blickt, vielleicht habe ich was übersehen, vielleicht ist hier doch nicht so gut, vielleicht wartet da doch die große Falle auf mich. Und in dem Moment, wo es ihm gelingt, ein, zwei Kollegen nachzuziehen, wächst ja dessen Sicherheit. Das war vielleicht doch nicht so dumm, hier rüber zu gehen. Das heißt also, der hat alleine schon diesen inneren eigenen Antrieb, nicht nur den Kollegen den Gefallen zu tun, sondern sich selber auch nochmal emotional zu entlasten. Und deshalb wird er viel an denen rumgraben. Deshalb ist es wichtig, dass du darauf aufpasst, dass deine Mitarbeiter abgeschirmt sind. Deshalb ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass du eben darauf achtest, dass keiner geht. Und das hängt häufig auch damit zusammen, dass du mal schauen musst, sind deine Löhne überhaupt noch wettbewerbsfähig? Weil wenn du den Leuten einfach nur knapp über Mindestlohn Geld bezahlst und davon einfach lebst, dass die sich bisher nicht beschwert haben, dann wird dir das Konzept früher oder später um die Ohren fliegen. Auch eine Sache, die wir im Coaching sehr kritisch anschauen. Wir müssen dann immer prüfen, ist das Lohnkonzept überhaupt noch stimmig? Ist es überhaupt noch zeitgemäß? Denn nur weil das seit Jahren so läuft und halt noch keiner ausgebrochen ist, heißt das nicht, dass so bleiben kann. Das kann dir früher oder später um die Ohren fliegen. Und deshalb gibt es mehrere Gründe aus meiner Sicht, vertrieblich weiter nach vorne zu gehen. Wachstumsstory ist immer mit vertrieblichen Erfolgen verbunden. Wachstumsstory schafft Liquidität. Wachstumsstory erlaubt, bessere Gelder zu zahlen. Wachstumsstory löst neue Faszination aus. Wachstumsstory befreit die Leute aus ihrem Alterstrott und bringt einfach neue Gedanken, neues Excitement auf den Plan und führt dann eben dazu, dass die Leute alleine dadurch schon nicht gehen wollen, weil sie nichts verpassen wollen, weil vielleicht wird es noch viel, viel geiler in der Zukunft und jeder will natürlich nachher auch sagen, dass er zu der Firma gehört, die gerade richtig durchstartet und nicht zu der, die nur noch nicht kaputt gegangen ist. Und deshalb, du musst dir einfach wirklich Gedanken darüber machen, wie man die Leute abschirmen kann. Aber ich würde in dem Abschirmen auch von deiner Seite, Wettbewerbsanalyse kann man jetzt als Ausgangspunkt nehmen, aber du musst ja auch mit diesen Attacken von den anderen rechnen. Ich würde mir deshalb auch an deiner Stelle immer wieder Gedanken machen, wenn du beispielsweise Kunden hast, die sehr gerne von einem ganz speziellen Mitarbeiter aus deiner Firma betreut werden, dann hat das zwei Gründe. Erstens, ihr habt keine Standards und Prozesse. Der Kunde fühlt sich nur sicher, wenn dieser eine Mitarbeiter das macht, weil wenn es ein anderer macht, läuft es eben nicht genau aufs gleiche Ergebnis raus. Dann muss der Kunde mehr Fragen beantworten, weil ihr nichts dokumentiert habt. Dann muss der Kunde irgendwie stärker mitarbeiten, weil der Mitarbeiter einfach nicht so selbstständig ist oder gar keine Orientierung hat. Und wenn du Kunde und Mitarbeiter zu eng miteinander arbeiten lässt, dann entsteht da so eine gewisse Verbundenheit, die auf der einen Seite zwar eine gewisse Loyalität auslöst, aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass wenn der Mitarbeiter geht, ist halt auch eine hohe Gefahr gegeben, dass der Kunde auch geht, weil der bei dem Mitarbeiter bleiben will. Der ist dann irgendwann nicht mehr Kunde deiner Firma, sondern ist dann irgendwann Kunde von diesem Mitarbeiter, der zukünftig zufällig bei dir arbeitet. Und wenn der Mitarbeiter wechselt, wechselt der Kunde auch. Deshalb musst du immer darauf achten, dass du durch Standards, Prozesse und andere Mechanismen dafür sorgst, dass der Kunde Kunde bei der Firma ist und dem eigentlich egal ist, welcher Dienstleister kommt, weil dann hast du es richtig gut gemacht. Denk mal an Subway zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen, was mit mir im Jahr betrachtet einiges an Umsatz macht, oder Blockhaus. Mir ist aber auch egal, wer mir das Essen bringt. Ich kenne die Leute da gar nicht, auch wenn ich mehrfach am selben Standort bin. Mir ist völlig egal, wer das macht, weil die machen es alle gleich. Da ist ein System hinter. Ich bin Kunde vom System, nicht Kunde von Claudio oder Claudia. Und das ist das, was du schaffen musst. Damit kannst du dich auch abschirmen, aber du musst diese Sachen alle im Auge behalten. Das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich bei mir im IT-Dienstleistungsbetrieb immer dafür gesorgt habe, dass die Techniker immer gewechselt haben, sodass der Kunde sich gar nicht an einen Techniker konkret gewöhnen konnte. Weil wenn die Leistung passt, ist das für den Kunden in Ordnung. Aber dadurch verhinderst du halt, dass der Kunde mal eben dass der Techniker den Kunden abwerben kann, wenn der Techniker geht. Und Wettbewerbsanalyse ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema. Es ist aber auch wichtig, dass du bei der Wettbewerbsanalyse vielleicht auch mal selber deinen eigenen Laden analysierst. Ruf doch mal selber bei dir an. Kannst vielleicht nicht als Person selber machen, weil jeder deine Stimme zuordnen kann. Aber geh doch mal zu einem Freund und sag, tu du doch mal so, als wenn du da Kunde werden möchtest. Guck mal, wie die am Telefon reagieren. Schau überhaupt mal, gibt es überhaupt Reaktionszeiten? Erfolgen die Rückrufe wie versprochen? Ist da überhaupt jemand nett in der und daran interessiert, dich kennenzulernen? Oder wirst du da so weggebügelt? Oder läuft es da bei dir in der Firma auch so, wie es in dem einen oder anderen Unternehmen, was du auch kennst, läuft? Du rufst da an, dann nimmt einer den Hörer ab, sagt, ja, Augenblick, legt den Hörer weg und dann schreit er dann noch zwei Leute an. Dann sagt er, ja, hier, was Müller, was kann ich für Sie tun und so. Das ist ja auch so dieser Punkt, ne? Erster Eindruck am Telefon zählt. Das zahlt ja alles darauf ein, ob jemand bei dir Kunde werden möchte und bleibt oder wechseln möchte oder wechseln wird. Deshalb, Wettbewerbsanalyse darfst du nie unterschätzen und ich kann dir sagen, viele, die das gemacht haben, haben danach einen komplett neuen Blick auf die Welt entwickelt. Ich erinnere mich an einen Kunden von mir, dem sind die Augen wirklich weit aufgegangen, als er sagte, Philipp, ich habe jahrelang gedacht, ich wäre der Teuerste und jetzt habe ich festgestellt, ich bin der Billigste. Ich mache jetzt erstmal meinen Stundensatz 20 Euro teurer pro Stunde, weil ich einfach viel, viel günstiger bin als alle anderen. Und das, obwohl wir schon so gut vertreten sind. Das heißt, wir haben noch viel mehr Potenzial. Deshalb, es lohnt sich, es bezahlt sich unterm Strich von selbst. Ich hoffe, dass die ganzen Ideen, die ich dir jetzt hier geliefert habe, deine Kreativität so ein bisschen inspiriert haben, dass du irgendwas damit machst. Viel Erfolg bei der Umsetzung und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal live sehen, vielleicht auf einem meiner Live-Events. Die Roadshow ist ja gerade geeignet dazu, wenn du auch mal deine Argumentationsprozesse überprüfen möchtest, wenn du diese kleinen Feinheiten rausfinden möchtest, auf die es wirklich ankommt bei der Kommunikation oder wenn du mich einfach nur mal in Persona kennenlernen möchtest, um dann zu entscheiden, ob wir mal enger zusammenarbeiten wollen. In diesem Sinne, wenn es für dich passt, komm gerne mal vorbei. Ansonsten komm einfach zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Philipp.